Schlag gerne das Wort Gottes mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Zum zweiten Mal studieren wir heute Worte aus Lukas, Kapitel 12. Und wir lesen miteinander die Verse 41 bis 48. Lukas, Kapitel 12, Abvers 41. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihr die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen, und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinen Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wie am Morgen, so nun auch am Abend flehen wir: Herr, mach uns treu. Lass uns zittern vor deinem Wort. Herr, dass wir flehen und ringen darum. Herr, dass du schaffst, dass wir glückselig sind, indem du uns treu befindest, wenn wir dein Kommen erwarten und tun, was dir gefällt. Herr, wir bitten dich, schenk uns dazu deine Gnade und dein Erbarmen. Arbeite auch jetzt in dieser Stunde durch dein Wort an uns, Herr, damit du alle Ehre hast und wir treue Knechte sind, auf dass wir glückselig und du in alle Ewigkeit gerühmt bist. Herr, erbarme dich nun. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Noch einmal zur Erinnerung: in diesem 12. Kapitel lehrt Christus uns, worauf wir unseren Fokus legen sollten. Nicht auf weltliche Sorgen, sondern auf das himmlische Reich. Und heute Morgen hörten wir, was wir als seine Knechte tun sollten. Wir sollten den Herrn erwarten, wir sollten für ihn arbeiten und bereit sein, bis er wiederkommt. Und Christus sprach wunderbare Worte, was passiert, wenn er uns wachend findet, dass wir glückselig sein werden, dass er uns selbst bedient und wir unbeschreibliches Glück haben werden, wenn er uns doch nur treu vorfindet. Aber auf der anderen Seite sprach er auch sehr bedrohliche Worte. Zur Erinnerung, Vers 39: Dies aber erkennt: Wenn der Herr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Der Apostel Petrus, er hört mit all den anderen diese Gleichnisrede. Und wie reagiert er? Vers 41: Petrus aber sprach zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis uns oder auch zu allen? Also spricht Christus diese Worte nur in Bezug auf die Apostel und auf die Jünger, auf die Zwölf oder auf alle Nachfolger hin oder gar über alle Menschen? Wer muss denn so wachen und soll vorbereitet sein, dass Christus nicht wie ein Dieb kommt in der Nacht und man alles verliert? Christus antwortet auf Petrus' Frage mit einer Gegenfrage, Vers 42. Der Herr aber sprach: Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihr die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Also Petrus, wenn ich spreche über meine Knechte, über wen spreche ich dann wohl? Wer ist der Treue? Wer ist der kluge Verwalter? Wer ist es? Alle Jünger des Herrn, wenn sie diese Worte hören müssen, mit Zittern sprechen, beten und flehen: Herr, lass mich ein treuer Knecht sein. Aber wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Christus benutzt wieder ein Gleichnis und wieder geht es um einen Hausherrn, und zwar um einen sehr wohlhabenden Mann, der eine ganze Dienerschaft hat, das heißt mehrere Knechte und Mägde, und um diese muss er sich kümmern, dass sie alles bekommen, was sie nötig haben, vor allem Speise, damit sie gesund sind und stark sind und arbeiten können. Aber weil der Hausherr nun für eine gewisse Zeit, für eine längere Zeit verreist, schaut er sich um unter seinen Knechten, wem er die Leitung anvertrauen kann über die anderen Knechte, wem er die Aufsicht übertragen kann. Dieser muss treu und klug sein, dass er die Dienerschaft überschaut und ihnen Speise gibt. Das heißt, jedem das, was ihnen zugemessen ist, zu der rechten Zeit soll jeder die Speise bekommen. Und er vertraut diesem Mann also seine Dienerschaft an und damit ein Teil seines Haushalts und einen gewissen Teil seiner Mittel. Und er schenkt diesem Mann damit großes Vertrauen. Er soll ein Verwalter sein. Er besitzt das nicht, er soll es verwalten. Und dieser Mann hat dann allerhand zu tun. Jeden Tag muss er schauen nach den Vorräten, er muss alles durchgehen, er muss schauen, wem, wann, was zusteht. Er hat eine große Verantwortung über all die Knechte, über die er eingesetzt worden ist. Und wenn der Hausherr, der jetzt verreist ist, außer Haus war, nach einer Zeit wiederkommt und er findet seinen Knecht, den Verwalter, wie er das alles treu tut, was ihm befohlen wurde, wie er alles ganz genau ausgeführt hat, was ihm vorgeschrieben wurde, was wird der Hausherr dann tun? Verse 43 bis 44. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Also zum dritten Mal kommt dieses Wort glückselig hier vor. Der Herr sagt es uns immer wieder, er ermutigt uns dazu, treu zu sein. Der Herr wird sprechen, wenn er das sieht an seinem Knecht: Gut gemacht, mein treuer Knecht. Du hast klug, du hast zuverlässig gehandelt, ich kann dir vertrauen, du hast dich als treu erwiesen, ich kann dir noch mehr anvertrauen. Und jetzt sollst du über meinen ganzen Besitz gesetzt werden, über alle meine Habe sollst du nun wachen und es verwalten. Das erinnert uns sehr an Josef im Alten Testament, der, wenn wir 1. Mose Kapitel 39 folgende lesen, er ist im Haus des Potiphas als Sklave, aber er war so klug und treu, dass Potiphar sagte, er bestellt ihn über sein ganzes Haus, über alles, was er besaß, gab er in Josefs Hand. Und dann kam Josef ins Gefängnis und der Oberste des Gefängnisses übergab ihn alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, und alles, was man dort tat, veranlasste er. Und dann beim Pharao. Dieser sagte zu Josef: Keiner ist so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein. Und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef: Siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Ja, weil Josef ein treuer und kluger Knecht war. Und so auch der Verwalter hier in unserem Gleichnis. Der Hausherr konnte ihm vertrauen und so vertraut er ihm alles an, seinen ganzen Besitz. Aber über wen spricht der Herr nun hier? Petrus, mögest du das doch sein. Und die Jünger, die es hören, und natürlich sind speziell die Apostel gemeint, mögen sie es sein. Denn sie, die Apostel, werden in besonderer Weise zu Leitern eingesetzt über seine Knechte. Das Neue Testament nennt ja tatsächlich die Gemeinde Jesu sein Haus, 1. Timotheus 3, Vers 15. Und Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns, die Apostel, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Also die Apostel waren in besonderer Weise als Aufseher eingesetzt, um das Wort Gottes auszuteilen, die geistliche Speise zu geben für all die Christen. Und Petrus, erinnere dich, in Johannes 21 lesen wir das. Wir bekamen welchen Auftrag von dem Herrn? Weide meine Lämmer, das heißt, füttere sie, gib ihnen Nahrung, kümmere dich um sie, hüte meine Schafe, kümmere dich um diese, die mir gehören, bringe ihnen das Wort der Wahrheit, hab Acht auf diese ganze Schar. So waren alle Apostel Verwalter und mussten Acht geben über die Seelen, die ihnen anvertraut wurden. Heute trifft dieses Wort Christi natürlich in besonderer Weise auf die Pastoren zu, auf die Ältesten, auf die Aufseher, die eingesetzt sind als Unterhirten über die Schafe, die ihnen geistliche Speise austeilen sollen, um den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Es heißt in Titus Kapitel 1, Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Und in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 15, strebe danach, dich, Gott, bewährt zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der nichts zum Schämen hat, oder der sich nicht zu schämen hat, sondern der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wörtlich, der das Wort Gottes schneidet, ja, um es recht auszuteilen wie Nahrung. Das ist also, was ein Pastor tun soll. Jederzeit treu zu lehren, keine Irrlehre zu dulden, nicht faul zu sein, nicht der Begierde nachzuwandeln, sondern ein treuer Verwalter und Austeiler von Gottes Wort. Aber nicht nur die Apostel und auch nicht nur die Pastoren sind Verwalter. Die Schrift lehrt, auch jeder Christ hat Verantwortung und hat zu verwalten, was Gott ihm gegeben hat. Und so lesen wir in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Also Gott hat einem jeden aus Gnade Gaben gegeben, Fähigkeiten, Stärken und Mitteln. Und jeder von uns muss jetzt schauen, wie er das treu verwaltet, das, was der Herr einem geschenkt hat. Die Frage ist, ob wir tatsächlich in all diesen Dingen und auch im Geringsten treu sind, dass der Herr uns für treu befindet und uns dann über Größeres setzen wird. Denn wenn die Apostel hier in dem Fall und die Jünger treu sind, was wird der Herr tun? Vers 43, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Er wird sie über all seinen Besitz setzen. Wir lesen das auch später in Lukas Kapitel 22, da heißt es ab Vers 29, und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Sie empfangen das Reich, sie sitzen auf Thronen, aber nicht nur die Apostel, nicht nur ihnen wird das ganze Reich übergeben und nicht nur sie werden mit ihm herrschen, sie haben eine besondere, einzigartige Stellung, ja. Aber die Schrift lehrt, dass jeder, der dem Herrn treu gedient hat, der treu war bis ans Ende, dass er das Reich empfängt, all den Besitz Gottes und mit ihm herrschen wird. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 21, da geht es um den neuen Himmel und die neue Erde. Und da heißt es Vers 7, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wir werden alles ererben. Wir werden mit ihm herrschen. Wenn wir doch jetzt nur wachen und warten und wirken und treu unseren Dienst erfüllen. Als Pastoren treu über die Gemeinde. Als Familienväter treu über die ganze Familie und selbst
Als Alleinstehende sagt die Schrift doch, dass die Alleinstehenden ohne Ablenkung dem Herrn dienen sollen. Denn der Herr hat uns allen Gaben und Mittel anvertraut. Die Frage ist, ob wir es treu verwalten, gemäß seinem Willen, gemäß seinen Anordnungen. Bist du ein kluger, ein treuer Verwalter? Glückselig alle, die so vorgefunden werden, dass sie treu in dem Dienst des Herrn stehen. Er wird sie über vieles setzen. Sie werden mit ihm herrschen in Ewigkeit. Aber was ist, wenn nicht? Wenn du dem Herrn nicht treu dienst. Wenn du sagst, ach, der Herr Jesus, der lässt auf sich warten. Und dann fängt seinen Dienst, all das, was er dir zur Verwaltung übergeben hat. Wenn du anfängst, es zu vernachlässigen und faul zu werden. Wenn du den Herrn und seine Gebote nicht mehr ernst nimmst. Nicht mehr als erstes nach seinem Reich trachtest. Was passiert dann? Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen. Hier hören wir jetzt erst einmal diese Einstellung, von der ich gerade sprach. Dieser Knecht, er erwartet den Herrn nicht mehr. Er sagt, er lässt auf sich warten. Und nun handelt er nicht mehr klug und treu, er handelt töricht und untreu. Ihr Lieben, das, was wir hier lesen, ist genau das, was wir studiert haben im 2. Petrusbrief. Erinnerst du dich? Der gesamte Brief handelt von solchen, die sagen, ach, Christus kommt nicht mehr. Am Ende der Tage werden die Spötter auftreten, die sagen, es bleibt alles beim Alten. Er wird nicht kommen, um zu richten. Und was passiert dann? Nun leben sie in Gottlosigkeit, in ihren Begierden. Sie sind keine treuen Verwalter, sie verschwenden alles. Und solche hat uns Petrus gelehrt, solche gibt es inmitten der Gemeinde. Und darum verwundert es uns nicht hier, dass diese Person Knecht genannt wird. Diese Person sieht sich als Knecht des Herrn. Diese Person wird gesehen als Knecht des Herrn. Aber diese Person sagt in Wirklichkeit im Herzen, vielleicht noch nicht für alle gleich sichtbar, aber damit fing alles an. Diese Person sprach im Herzen, der Herr lässt auf sich warten mit seinem Kommen. So als würde er nicht erscheinen, so als würde er nicht richten, so als müssten wir keine Rechenschaft abgeben. Anstatt die Diener zu versorgen, fängt er an, sie zu misshandeln. Anstatt die Vorräte auszuteilen, fängt er an, sie zu verschwenden und sich selbst zu bereichern. Anstatt klug und besonnen und nüchtern über alles zu wachen, fängt er an, sich zu berauschen. Dieser Knecht missbraucht das Vertrauen seines Herrn. Er missbraucht die Macht und die Mittel. Er misshandelt die Knechte. Welch eine Frechheit. Welch eine Untreue. Es ist ein Skandal. Das ist, was passiert, wenn man den Herrn und sein Gericht nicht mehr erwartet. Man fängt an, ungehorsam zu werden. Man fängt an, frech zu werden und überheblich. Man fängt an, die Mittel des Herrn zu verschwenden und sein Volk zu verachten. Es heißt in Lukas Kapitel 21, später ab Vers 34. Hütet euch aber, dass euer Herz oder eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Darum ging es ja gerade in unserem Text, dass Christus davor warnt, sich Sorgen zu machen um das Leben. Dass wir uns nicht einnehmen lassen sollen von diesen Lebenssorgen und nicht einfach schauen aufs Essen und Trinken und dann vielleicht in Völlerei leben oder beschwert leben, von all unseren Lebenssorgen eingenommen. Er sagt, wir sollen nüchtern sein, wir sollen einen klaren Kopf bewahren, damit, wenn der Herr kommt, wir treu vor dem Menschensohn dastehen. Und wie tragisch ist es, wenn Pastoren die Geschwister nicht mehr versorgen mit der rechten Seelenspeise, mit dem Wort Gottes, sondern vielmehr Dinge tun, die den Menschen schaden, durch das, was sie verkündigen und durch ihr Verhalten. Vielleicht schlagen sie sie nicht körperlich, aber sie misshandeln sie durch so mancher schlechten Lehre und lieblose Vernachlässigung. Pastoren, denen es nur noch um ihren persönlichen Gewinn geht, nur noch um ihren Bauch, denen es nicht mehr darum geht, Gottes Reich zu bauen, sondern ihr eigenes. Ein Beispiel dafür finden wir in der Schrift im 3. Johannesbrief, Diotrephes, der die Apostel und andere Missionare schlecht behandelt hat und der Erste sein wollte in der Gemeinde. Wehe, und das lehrt uns hier der Herr Jesus Christus, wehe solchen bösen Knechten, die es wagen, das Volk Gottes nicht zu versorgen, seine Aufträge nicht zu erfüllen, sondern sie vielmehr bösartig zu behandeln. Das Gleiche gilt natürlich auch von so manchen Familienvater. Väter, die anstatt, dass sie ihre Familie versorgen, jeden Tag mit der rechten Seelenspeise in der Familienandacht, die sich kümmern um die Seelen ihrer Frau und ihrer Kinder, nur an sich denken. Vielleicht nur an Essen und Trinken und Vergnügen und ihrem Hobby und dadurch in Wirklichkeit ihre Kinder misshandeln und vernachlässigen, anstatt ihnen das Wort zu bringen. Welch eine Schande. Aber auch uns allen. Also wenn Christus heute wiederkäme, wärst du beschämt, weil all diese Ressourcen, die er dir anvertraut hat, all deine Zeit, all deine Kraft, all deine Mittel und all die Aufgaben, die er dir übertragen hat, du vernachlässigst sie? Und du tust genau das Gegenteil, du verschwendest all das, anstatt zu dienen, verunehrst du den Herrn und fügst vielleicht anderen groben Schaden zu? Es geht Christus um treue Haushalterschaft. Und man wird niemals treu sein, wenn man nicht damit rechnet, dass der Herr Jesus Christus kommt, um unsere Werke zu richten. Nur wenn wir diesen Schrecken des Herrn kennen, dass wir erscheinen müssen vor seinem Richterstuhl, dann werden wir mit Furcht und Zittern gerne treu das tun, was er sagt. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Zurück zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe, was geschieht denn, wenn man untreu ist? Was ist, wenn du den Auftrag des Herrn nicht erfüllt hast? Und ganz im Gegenteil, bösartig geworden bist und das vernachlässigt hast, was der Herr dir gebietet. Vers 46. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Also hier haben wir es wieder, wie in den Gleichnissen zuvor. Hier wird der Herr kommen plötzlich, dann wenn man es nicht meint. Er kommt überraschend hier auch über diesen bösen Knecht. Der Knecht, der war gedankenlos, er war unbekümmert, er wiegt sich hier in Sicherheit. Und dann wird der Herr plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht und der Knecht wird es nicht erwarten. Was wird er mit ihm tun? Lieben, wir haben hier richtig gelesen. Er wird ihn entzweischneiden. Das heißt, in der Mitte zerhacken, teilen mit seinem Schwert. Ihr Lieben, das Wort war schon damals für die Zuhörer schockierend, denn es soll uns schocken. Was wir hier lesen, sollen wir nicht leichtfertig lesen. Weil diese Sache ernst ist. Es ist nicht zu spaßen mit dem Herrn. Er meint es todernst. Von wegen, das Alte Testament ist so grausam und Christus predigt nichts als Gnade und Liebe. Das ist, was der Herr sagt, was er mit solchen tun wird, die ihm untreu werden und die seine Knechte schlecht behandeln. Kein Erbarmen, keine Gnade, gerechter Zorn, schonungslose Brutalität. Das ist, was wir hier lesen. Im ersten Gleichnis, heute Morgen, erinnert ihr euch, da waren wir erstaunt über die Güte des Herrn, dass er sich so erniedrigt und seine Sklaven so glückselig macht und sie bedient. In diesem Gleichnis sind wir erstaunt über den Zorn des Herrn, wie er alle niedermacht, die ihn verachten. Er wird diesen Knecht töten. Und er wird ihm seinen Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Was bedeutet das? Matthäus Kapitel 24 hilft uns, das ist die Parallelstelle. Da heißt es ab Vers 48, wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also nachdem er in zwei geschnitten wurde, gelangt er an einem Ort, der für Ungläubige und Heuchler bestimmt ist, und an diesem Ort wird Weinen und Zähneknirschen sein. Ihr Lieben, das ist die Hölle. Es ist der Ort der ewigen Verdammnis. Christus sprach ja über diesen Ort in Lukas Kapitel 12, Vers 5 in unserem Kapitel, erinnerst du dich? Ich will euch aber sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Das ist also, was der Untreue erlebt. Das ist sein Los, das ist sein Unanteil, das Anteil der Gläubigen. Denn dieser Mann ist ein Ungläubiger. Warum? Er glaubt nicht mehr an die Ankunft seines Herrn. Und darum lebt er unbekümmert und unbeschwert in Bosheit und Sünde. Sein Anteil ist das, was die Ungläubigen erleben. Denn der, der sich nannte Knecht des Herrn, ist doch nichts anderes als ein Heuchler und ein Ungläubiger. Siehst du, du kannst dich selbst als Knecht Gottes bezeichnen, aber doch in Wirklichkeit ungläubig sein in deinem Herzen und alles veruntreuen, was der Herr dir übertragen hat. Wehe dir, wenn du lebst wie ein Ungläubiger, denn du wirst empfangen, was die Ungläubigen empfangen, nämlich die ewige Verdammnis. Und nun fügt Christus noch etwas hinzu, um das besser zu verstehen, warum er hier so streng ist. Vers 47, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste, so wie der gerade, und sich nicht bereitet, noch nach seinen Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Wir erfahren hier, dass wir in Gottes Gericht auch danach gerichtet werden, gemessen daran, was wir wissen. Gemäß unserer Erkenntnis. Das heißt, je mehr du weißt von dem Willen des Herrn, desto strenger wird er dich beurteilen, desto größer wird deine Strafe sein. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinen Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer also wusste, was der Herr fordert, wer also von Christus genau unterrichtet worden ist, seinen Willen zu tun, und so lautet übrigens auch der Missionsbefehl, ein Teil davon, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Wer so den Willen des Herrn kennt, ihn aber dennoch verachtet, sich nicht bereitet für seine Ankunft und ganz im Gegenteil seinen Willen nicht tut, das tut, was der Herr verachtet, er wird viele Schläge erhalten. Und dieses Wort Schläge im Griechischen, das meint eigentlich so viel wie häuten, also Haut abtragen, eben durch das Schlagen, durch das Peitschen wird man Qualen erleiden. Seine Strafe, sein Leiden wird in der Hölle in besonderer Weise groß sein. Dann gibt es aber noch andere, Vers 48. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Nun gibt es andere, die vielleicht nicht so unterrichtet waren. Die vielleicht dennoch angenommen haben, sie sind Knechte Christi, aber vielleicht waren sie hier in dem Fall jetzt vielleicht nicht Teil einer Gemeinde, wo der Wille Gottes so gelehrt wurde, die unwissend sind, was vieles angeht. Zum Beispiel heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dies aber ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Nun mag es sein, dass ihnen das nicht so verkündigt wurde, was der Wille des Herrn ist, aber dennoch tun sie diese Dinge. Auch sie haben Schläge verdient. Sie werden weniger geschlagen werden. Denn, ihr Lieben, dieses Wort, das wurde und wird auch noch gerne gebraucht, um die Lehre des Fegefeuers belegen zu wollen. Also, dass man sagt, Christen werden, bevor sie dann eingehen in die Herrlichkeit des Himmels, gerichtet. Und wenn da noch viel Schuld an ihnen ist, dann müssen sie erst gereinigt werden und erst eine gewisse Zeit der Strafe erleiden, also erst geschlagen werden. Und dann erst, wenn sie gereinigt sind von all ihrer Sünde, dann werden sie aufgenommen in die Herrlichkeit. Die Lehre des Fegefeuers. Eine Lehre, die die Schrift nicht kennt. Aber etwas anderes wird hier gelehrt. Und darin sind sich die bibeltreuen Kommentatoren auch einig. Christus lehrt hier etwas, was er schon zuvor sagte. Es wird in der Hölle unterschiedliche Schweregrade der Bestrafung geben. Das heißt, manche werden es in der Hölle erträglicher haben als andere. Jesus lehrte das in Lukas Kapitel 10, Vers 12. Ich sage euch aber, dass es Sodom, also Sodom und Gomorra, an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Sodom und Gomorra wusste bei weitem nicht so viel wie jene israelitischen Städte, wo Christus verkündigt und gelehrt hat. Doch Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und über die heuchlerischen und selbstverliebten Schriftgelehrten heißt es in Markus Kapitel 12, Vers 40, sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Also bei all diesen Stellen, die ich jetzt gelesen habe, wird bestätigt, dass Gott solche mehr strafen wird in der Hölle, die mehr wussten, als solche, die weniger wussten. Das heißt, die den Willen des Herrn kannten, werden mehr bestraft als solche, die ihn nicht so kannten, aber dennoch getan haben, was den Herrn missfällt. Vers 48, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also hat der Herr Menschen viel Erkenntnis gegeben von seinem Willen, wird er auch viel Gehorsam von ihnen verlangen. Darum sagt Jakobus in seinem Brief, Jakobus 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Ihr Lieben, wir alle und insbesondere wir Pastoren müssen zittern vor diesem Wort und uns fürchten. Denn wie kann man diese Worte nur leichtfertig lesen? Wir können hier nicht einfach sagen, das gilt einfach den Aposteln. Sicher den Aposteln in besonderer Weise, dass sie treu sein mussten als besondere Verwalter. Aber ist das nicht auch eine Warnung für uns alle? Ist uns nicht allen viel gegeben? Und auch euch Kindern, die ihr in christlichen Elternhäusern aufwächst, denen so viel gegeben ist, denen so viel von klein auf an der Wille des Herrn gelehrt wird. Und wenn du Teil einer Gemeinde bist, wo du den Willen Gottes verkündigt hörst, jede Woche. Und wenn du eine Bibel in deiner Hand hast und jederzeit den Willen Gottes lesen kannst und wenn dein Bücherschrank voll ist von wunderbaren Büchern, die dir den Willen Gottes erklären und wenn du dann auch noch gottesfürchtige Menschen hast um dich herum, die Gottes Willen in dein Leben hineinsprechen und dir sagen, was Gott von dir fordert und dir den rechten Weg weisen. Du kannst, keiner von euch kann sagen, dass du den Willen des Herrn nicht kennst. Du fällst gar nicht in die Kategorie von dem Knecht, der diesen Willen nicht kannte. Du wirst gelehrt, was der Wille des Herrn ist. Und wurde dir nicht so vieles anvertraut, so viele Pflichten, so viele Aufgaben, so viel Verantwortung, dass du genau weißt, was der Wille des Herrn ist, ihn zu tun? Was der Wille des Herrn ist, den du tun sollst. Ich rede nicht darüber, dass du gerade darüber nachdenkst, was andere tun sollen. sondern was der Wille des Herrn ist, den er dich gelehrt hat, zu tun. Aber selbst die, die den Willen des Herrn nicht so kannten, aber doch das getan haben, was böse ist in seinen Augen, sie werden bestraft werden. Der Herr wird kommen und er wird alle Knechte beurteilen. Und die Frage ist, ob du ein treuer Knecht und eine treue Magd bist. J.C. Ryle hat es einmal so ausgedrückt, er sagt, alles, womit wir Gott verherrlichen können, ist ein Talent. Unsere Gaben, unser Einfluss, unser Geld, unser Wissen, unsere Gesundheit, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Sinne, unser Verstand, unser Intellekt, unser Gedächtnis, unsere Gefühle, unsere Vorrechte als Mitglieder der Kirche Christi, unsere Vorteile als Besitzer der Bibel, alles, alles sind Talente. Woher kommen diese Dinge? Welche Hand hat sie uns verliehen? Warum sind wir es? Warum sind wir, was wir sind? Warum sind wir nicht die Würmer, die auf der Erde kriechen? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Alles, was wir haben, ist ein Darlehen Gottes. Wir sind die Verwalter Gottes. Wir sind Gottes Schuldner. Lasst diesen Gedanken tief in unsere Herzen sinken. So wollen wir uns prüfen. Das ist das Wort des Herrn heute an jeden Einzelnen von uns. Sind wir treue und kluge Verwalter oder sind wir selbstsüchtige, weltliche, verschwenderische, bösartige Knechte? Wenn wir ihm untreu sind, dann werden wir es teuer bezahlen. Ich sage, überführt dich das nicht, was du gerade hörst? Oder sitzt du hier tatsächlich mit einem selbstgerechten und stolzen Herzen und denkst nur über andere gerade nach? Denkst nur darüber nach, was andere falsch machen und in Wirklichkeit redet der Herr gerade zu deiner Seele und du denkst nicht daran, ob du treu bist und wo der Herr dich überführt von Untreue? Ihr Lieben, diese Worte müssen uns ins Gebet treiben. Diese Worte müssen dazu führen, dass wir flehen, Herr, vergib uns, denn wir waren nicht so treu, wie du es verdienst. Herr, mach uns treuer, mach uns klüger. Wir bekennen dir, dass es uns an Weisheit und an Eifer mangelt. Herr, erbarme dich über uns. Aber bei all dem lasst uns zum Abschluss auf den einen treuen und klugen Knecht schauen. Auf Jesus Christus, unseren Herrn. Von ihm heißt es in Jesaja Kapitel 52, Vers 13, siehe, mein Knecht, er wird einsichtig handeln und er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Jesus, der einzig wahre, treue und kluge Knecht, den Gott über alles einsetzt. Und obwohl er treu war an allem, kam er, um sich selbst zerschlagen zu lassen. Und seine Haut wurde abgerissen, als man ihn auspeitschte. Und er wurde am Kreuz wie in zwei geschnitten unter den Zorn des allmächtigen Gottes. Er, der kein Tadel verdiente, sondern nur allen Lohn. Er ist gestorben, damit wir untreuen und bösen und unnützen Knechte erneuert werden, gerettet werden und befähigt werden durch seine Gnade zum Dienst. Es heißt dann in Jesaja 53 über diesen treuen Knecht, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unseren Frieden und durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er machte seinen Mund nicht auf. Und dann heißt es später in Vers 11, um der Mühsal seiner Seele willen, also was er alles geopfert hat, wird er Licht sehen und er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, der Gerechte, mein Knecht. Er wird durch seine Erkenntnis den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das ist der treue Knecht, der gekommen ist, um uns, den Untreuen, zur Gerechtigkeit zu verhelfen, indem er an unserer Stelle unsere Sünden und unsere Strafe auf sich nimmt, um uns dann vollständig zu erneuern und uns zu guten Knechten zu machen, damit wir jetzt durch seine Gnade lernen, was es bedeutet, treue Knechte zu sein. Epheser Kapitel 2, Abvers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Lasst uns unseren Herrn Jesus anflehen und bitten, dass er, der treue Knecht, uns treu macht, damit er, der Knecht Gottes, in alle Ewigkeit alle Ehre hat. Gerühmt sei sein wunderbarer Name. Amen.